Gute OG Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Leider sitze ich heute wieder alleine hier, beziehungsweise es ist länger nicht hergekommen. Vor 2 Wochen haben wir die Folge leider ausfallen lassen, weil sowohl Gordo als auch ich gesundheitlich nicht fit waren. Jetzt hatte ich ein bisschen Vorlauf, hab von Gordo gehört, ihm geht's ja gerade den Umständen entsprechend ganz okay, aber er ist einfach nicht fit, er kriegt es nicht hin, momentan leider sich hier vors Mikrofon zu setzen und braucht noch etwas länger für die Genese. Aber keine Sorge, Flacco ist mal wieder am Start mit einem Takeover. Flacco macht dem Ruf des berüchtigten legendären US-Sport-Podcasts alle Ehre. Und nächste Woche tatsächlich auch mit einem Gast. Gordo wird so wie wir es gerade einschätzen, vielleicht noch 1-2 Wochen ausfallen. Und wir haben uns auch schon ein bisschen damit auseinandergesetzt und werden zumindest nächste Woche auf jeden Fall und ich denke die Woche danach auch mit den ersten Gästen in diesem Podcast zu tun haben. Die werde ich dann hier begrüßen. Gordo hat das alles abgesegnet natürlich und ich hoffe, dass er jetzt die Zeit nutzen kann, weiter in die Genese zu gehen, wieder fit zu werden, um dann spätestens in 3 Wochen hoffentlich wieder vollkommen mit angreifen zu können. Deswegen würde ich sagen, starten wir rein. Es ist so scheiße. Ich bin es ja aus einem anderen Podcast von Rap Girls guten Ton gewohnt, alleine vorm Mikrofon zu sitzen, aber jetzt hier noch mit der Kamera und wie auch immer. Ihr werdet euch was hier auf jeden Fall auf Instagram noch rauscutten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Grundlage. Worum geht es denn heute? Es steht in der kommenden Woche, in der jetzt startenden Woche, der NFL Draft 2025 an. Der NFL Draft 2025 findet in Lambeau Field statt, einer der größten Kultstätten der NFL, dem Stadion der Green Bay Packers. Der NFL Draft ist ein alljährlich wiederkehrendes, relativ faires Auswahlverfahren, durch welches die NFL-Teams zu jungen neuen Spielern kommen, die sich bis dato am College beweisen konnten. Im Gegensatz zum europäischen Fußball, wo das ja alles relativ formlos geregelt ist, welcher Spieler zu welchem Team geht, durch Jugendakademien, durch teure Verträge, teure Gehälter, die den Jungs angeboten werden, ist es in der NFL dahingehend relativ und auch in anderen US-Sportarten relativ fair geregelt, dass es praktisch wie auf dem Bolzplatz läuft. Die Mannschaft, die vormals und hier in dem Fall in der letzten Saison am schlechtesten abgeschnitten hat, darf sich als erstes jemanden aussuchen. Der NFL-Draft zieht sich über 7 Runden auf 3 Tage aufgeteilt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit wird die erste Runde, also jedes Team, alle 32 Teams dürfen einmal picken, abgehalten. Am Freitagabend bis Freitagnacht deutscher Zeit wird die Runde 2 und die Runde 3 abgehalten und am Samstag gibt es nochmal die volle Ladung mit Runde 4, 5, 6 und 7. Was gibt es noch Interessantes darüber zu sagen? Der US-Sport und vor allem der US-Schulsport, das College-System, das haben wir auch schon mal zu den vergangenen Playoffs angesprochen, ist halt ein riesiges Ding. Jede Woche stürmen in die Stadien von den College-Mannschaften teilweise häufig sogar mehr Leute als zu den NFL-Spielen, zu den Profispielen. Es ist ein hoch durchkommerzialisiertes Thema und die Spieler werden schon dort auf jeden Fall auf die medial sehr präsente NFL vorbereitet, weil die Spiele laufen im Fernsehen, die Spiele sind vor ausverkauften Stadien. Und die Spieler dürfen seit nicht allzu langer Zeit auch schon Geld verdienen. Und das tun sie mitunter sehr, sehr deutlich. Der Draft, ich habe es eben gesagt, die Reihenfolge sieht so aus, das schlechteste Team der Vorsaison erhält den ersten Pick. Picks können, Picks sind praktisch das Recht, aber auch die Pflicht, einen Spieler an der Stelle im Draft auszuwählen. Und sowohl, also wie du das Recht hast, diesen Spieler auszuwählen, gehen damit auch Pflichten einher. Weil für jeden Pick, den du im kommenden NFL-Draft wählen kannst, ist das Gehalt schon festgeschrieben. Das bedeutet, ich habe euch mal das Beispiel des ersten Picks, des prestigeträchtigen ersten Picks, der dieses Jahr bei den Tennessee Titans liegt, mitgebracht. Bei der Unterschrift seines Vertrages wird der Spieler, und wir werden gleich darauf eingehen, wer das sein wird, meiner Meinung nach, wird bei Unterschrift 27, wo habe ich es aufgeschrieben? 27,92 Millionen Dollar verdienen. Mit der Unterschrift. Damit einhergehend ist ein vier Jahre andauernder Vertrag, kann sich auf 5 Jahre ausweiten, ist hier erstmal nicht so relevant und am Ende kann er bis zu 43,01 Millionen Dollar damit verdienen. Ihr merkt langsam, das ist ein prestigeträchtiges Ding. Wer sich mit dem Thema generell auseinandersetzen will, dem empfehle ich erstens hier natürlich dran zu bleiben. Dann empfehle ich, kann ich jedem empfehlen, es macht derbe viel Spaß, sich das Ganze einfach anzuschauen. Es wird auch im deutschen Fernsehen auf RTL Nitro am Donnerstag die erste Runde gezeigt und auch kommentiert. Dort wird auch sehr, sehr viel erklärt und sehr, sehr viel über die offenen Posten und die Needs und die Probleme der Teams gesprochen, worauf aufbauend dieser Draft natürlich dann auch ablaufen wird. Was habe ich gesagt? Was fehlt noch? Ich würde behaupten, und jetzt können sich viele Leute, die mit dem Thema nicht so zu tun haben, natürlich die Frage stellen, okay, Flacco, du hast jetzt gesagt, was der NFL-Draft ist, kann euch interessieren, kann euch nicht interessieren, warum, die Folge geht doch noch ein paar Minuten. Dadurch, dass es so ein durchmedialisiertes und kommerzialisiertes Thema ist, ist die Medienberichterstattung natürlich auch ein großes Ding. Und so wie man im Sport über alles spekulieren kann und über alles Prognosen aufstellen kann, ist es in der Medienwelt sehr, sehr geläufig, Prognosen, sogenannte Mock-Drafts, aufzustellen. Dort setzen sich Leute, Medienvertreter oder Experten hin und prognostizieren, welches Team an welcher Stelle welchen Spieler aus welchen Gründen picken wird. Ich habe 2020 in Corona damit angefangen, immer die erste Runde, was auch sehr häufig ist in Mockdrafts, zu erstellen, mir dort Gedanken zu machen und werde euch jetzt mit der ersten Hälfte meines Mockdrafts, also mit den ersten 16 Picks des 2025er NFL Drafts, unterhalten, hoffentlich. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt gerne dran. Wenn ihr der Meinung seid, ich habe mit der NFL gar nichts am Hut oder ey, ich gucke die Playoffs, vielleicht den Super Bowl, das reicht mir, dann verstehe ich das natürlich. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und an alle diejenigen, die hier bleiben, für die gehen wir jetzt rein. Und für die Einordnung des Mock-Draftens, der Kunst des Mock-Draftens, kann ich vorweg noch einige Sachen sagen. Weil es hängt ein bisschen immer davon ab. US-Experten haben natürlich immer noch mal mehr Einblicke. Die haben Kontakte zu Teams, die haben Kontakte zu Insidern, Kontakte zu Spielern, bei denen sickert hier und da dann auch eine Information von den Teams durch, für welchen Spieler sie sich denn interessieren können. Hier in Deutschland ist es alles immer so ein bisschen schwer, es ist vage, es ist eine Idee, das und das kann passieren. Es können die und die Trades passieren. Ich habe das jetzt eben mal nicht noch mit aufgegriffen, weil ich in meinem Mockdraft auch keine Trades mit einpacke. Kurz gesagt, kann es passieren, dass ein Team, was an Stelle XY ist, sagen wir einfach mal an Stelle 3, da werden die New York Giants picken. Wenn die aber sagen, ey, wir haben kein Interesse, an dieser Stelle einen Spieler zu picken, dem so und so viel Geld zu geben, uns reicht das, wir gehen davon aus, ein Spieler, den wir wollen, der ist an Stelle 8 noch da, dann könnte ein Team, was an Stelle 8 ist, ein Angebot machen, diesen Pick einzutauschen. Und da meistens dann für etwaige Spieler oder Picks in anderer Position noch mit reinzuwerfen. Passiert immer wieder. Ich habe mir auch schon mal den Spaß gemacht, das mit in meinen Mockdrafts zu berücksichtigen. Ich werde es hier und da auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht dazu sagen, wenn ich das Gefühl habe, ey, da könnte es sein, dass das Team tradet, wenn das Team sagt, ey, hier will ich gerade nicht picken oder das kommt jetzt bei mir nicht vor, aber es gibt auch Situationen, wo ich manchmal sagen würde, ey, da wird ein Team sich melden und unbedingt an diese Stelle wollen. Das sage ich hier nur mal pro forma, dass es passieren kann. Bei mir hier heute nicht. Wir gehen ganz einfach mit der Prämisse rein, dass jedes Team seinen Pick auch wahrnehmen wird und keine Trades passieren werden. Wie entscheidet man denn, wie man pickt? Also da gibt es, und ich habe es ja gesagt, bei den US-Experten viel Insider-Informationen. Das finde ich hier natürlich ein bisschen Quatsch. Man kann natürlich irgendwelche Artikel lesen, da passiert aber auch natürlich viel Missinformation. Leute verbreiten Gerüchte, sagen, ja, das wird passieren, das wird passieren. Ich habe es vorhin noch bei einem YouTuber gehört, den ich verfolge, der sich mit dem Thema auch groß auseinandersetzt. Und es stimmt, die Medienwelt und vor allem in dieser Mockdraft-Welt ist eine Echokammer. Bedeutet, wir hören vor allem das, was andere Medienvertreter sagen und bilden uns daraus auch unsere Meinung. Bedeutet, wenn ich jetzt fünfmal höre, der Spieler wird da und da gehen oder das Team hat den Need, also die und die Position muss neu bekleidet werden, dann wird sich das bei mir in der Meinung wiederfinden. Was auch dazu führt, dass natürlich einige Picks, einige Überschneidungen immer zwischen verschiedenen Mockdrafts passieren werden. Manche Sachen sind einfach Grund auf Logik, manche Sachen sind einfach Vibe und dann gibt es noch Einordnungen wie Best Player Available. Best Player Available kann man so verstehen, dass ein Team, also entweder das Team hat keinen Need, sagt, okay, wir sind so und so aufgestellt, wir haben jetzt nicht zwingend den Drang zu sagen, wir müssen die und die Position bekleiden. Wir müssen einen Quarterback picken oder wir müssen einen Defensive End picken. Dann kann das Team einfach sagen, okay, wer ist denn mal losgelöst von seiner Position der beste Spieler, der noch nicht gepickt wurde? Und dann wird der gepickt. Best Player Available kommt bei ein, zwei Teams hier in meinem Mockdraft auch vor. Ansonsten sind die Team-Needs, also die Position, wo ein Team einfach eine Lücke hat, wo sich in der letzten Saison oder über die letzten Jahre Schwächen aufgezeigt haben, ein häufiger Indikator für die Entscheidung, welchen Spieler man denn auswählt. Ein anderes Ding ist einfach, manchmal gibt es diese Team-Needs nicht, manchmal habe ich nicht das Gefühl, dass es ein Best Player Available Pick wird, dann gibt es auch einfach einen Pick, der für mich das Richtige, ja, der aus meinem Bauch heraus passiert, der ein Vibe-Pick ist, wie ich diese Picks nenne. So, genug Fachbegriffe. Ich versuche es sehr einfach zu halten und ich versuche jetzt nicht vom Hundertstel ins Tausendstel zu gehen. Ich habe aber auch meine einordnende Instanz heute nicht dabei. Und deswegen entschuldige ich, wenn ich dann doch ein bisschen abschweifen sollte. Ich versuche mich, den Pick entsprechend nach kurz zu halten. Und wenn Fragen bestehen, wenn Feedback besteht, dann nutzt doch gerne die Kommentarfunktion, entweder auf Instagram unter dem Beitrag oder natürlich auch gerne auf Spotify. Und dann werde ich dem nachkommen. Wenn ihr auch der Meinung seid, ey, das wird nicht passieren, wenn ihr drin seid und irgendwelche anderen Ideen habt, dann gebt auch da gerne Feedback. Sagt mir Bescheid. Mockdrafts sind letzten Endes immer reine Spekulation. Kein Mockdraft, der jemals rauskam, war perfekt. So, man kann immer Glück haben, hier und da gewisse Sachen zu treffen. Aber genau so, wie Leute es sagen, wird es niemals passieren. Deswegen, es ist reines Entertainment. Es ist vielleicht ein bisschen eine spielerische Funktion, um sich mit den Spielern auseinanderzusetzen und man hat dann einen Überblick, wenn er dann irgendwie an eine andere Stelle geht, dann ist es eigentlich immer ganz cool und deswegen starten wir rein. Mit dem ersten Pick Ich habe es vorhin schon erwähnt, der liegt bei den Tennessee Titans. Die Tennessee Titans haben einen Quarterback-Need. Sie haben über die letzten Jahre vor allem, sie haben immer viel versucht. Man hatte vor ein paar Jahren Marcus Mariota recht hoch gepickt. Ein paar Jahre, das ist jetzt auch schon ewig her, ich glaube, es war 2018 oder so. Hat nicht funktioniert. Man hat dann Ryan Tannehill gehabt, vorher von den Dolphins geholt. Hat auch, ja, zeitweise ganz gut funktioniert, am Ende raus war er dann auch irgendwo anders. Dann hat man Malik Willis irgendwann mal in der dritten Runde gepickt. Man hat Will Levis versucht, vor zwei, drei Jahren. Wenn man an der ersten Stelle pickt, erfahrungsgemäß nicht so erfolgreich damit gewesen. Also würde ich sagen, die Tennessee Titans picken einen Quarterback. Es ist ein Quarterback da und viele Leute werden diesen Pick auch mitgehen. Ich habe ihn an sehr, sehr vielen Mockdrafts gelesen, beziehungsweise ich glaube, den letzten Wochen habe ich eigentlich gar nichts anderes mehr gelesen, außer Cameron Ward, Quarterback von der University of Miami, also Miami, Florida und von den Hurricanes. Und das ist so meine Einschätzung. Das wird man häufig lesen und wie gesagt, es gibt Leute wie Mel Kiper beispielsweise, ein US-Experte, der dafür bekannt ist, vor allem auch wilde Sachen vorauszusagen, einfach nur um Medienecho, um Kommentare, um einen Skandal zu forcieren. Das werde ich hier nicht tun. Ich kann ganz offen sagen, wenn ich der Meinung bin, ich habe da keine Ahnung, ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen oder wenn irgendetwas einfach relativ offensichtlich ist. Aber ein paar sneaky Sachen habe ich schon dabei. Gehen wir zum zweiten Pick. Und da wird es schon interessanter, weil es in den zweiten Pick haben die Cleveland Browns. Und da ist auch an sich irgendwo ein Quarterback-Need da. Aber der ist ein bisschen fraglich. Zum einen kann man sagen, die Quarterback-Klasse ist in diesem Jahr nicht so groß, also so gut wie in anderen Draft-Classes. Leute, die sich mehr mit dem College-Football auseinandersetzen, schwören beispielsweise jetzt schon auf die Quarterback-Klasse im nächsten Jahr. Und man hat momentan eigentlich noch einen Quarterback oder mehrere. Man hat ein paar Quarterbacks auf dem Roster und man hat vor allem immer noch diesen furchtbaren Vertrag an diesen furchtbaren Menschen, ich sag nicht Quarterback, ich sag Menschen, den furchtbaren Menschen Deshaun Watson gegeben. Und ich habe nachgeguckt, wenn man den jetzt cutten würde, den Vertrag auflösen würde, dann hätte man $167 Millionen miese in der Kasse. Will man nicht haben. Ich denke, es ist noch ein bisschen zu früh, vor allem mit der schlechten Quarterback-Class. Der Mann wird erst 2027 Free Agent. 2026 kann man dann sich bestimmt umsehen danach, vielleicht den Vertrag auflösen mit geringerem Minus oder einen Quarterback heranzüchten für seine Nachfolge, beziehungsweise vielleicht wird es auch irgendwie nochmal mit ihm. Ich weiß es nicht. Vor allem image-technisch ganz, ganz schwierig. Bedeutet, es gibt zwei Spieler, die auf dem Board stehen, die keine Quarterbacks sind und die in den Top 3 eigentlich gehen müssen. Und das sind zum einen Travis Hunter von ein Cornerback oder Receiver, man weiß es nicht ganz genau, von Colorado. Er hat viel Cornerback gespielt, er hat aber auch Receiver gespielt und ich glaube, da wird sich erst noch zeigen, was er denn spielen wird letzten Endes. Ich nehme es vorweg, ich habe ihn auch gepickt, weil es auch dahingehend passt, dass die Browns für beide Positionen, also sowohl Cornerback als auch Wide Receiver, einen Need haben. Die werden beides brauchen und die werden ihn picken und die werden sich danach anschauen über die Saisonvorbereitung, wo sie ihn am besten einsetzen können und das wird er dann letzten Endes spielen. Ich denke mal, er wird Cornerback spielen, also wird er auch von den meisten Plattformen momentan gelistet und deswegen Travis Hunter von Colorado geht an 2 zu den Cleveland Browns. Der andere Spieler, und ihr habt meine Kappe oder meinen Hoodie vielleicht gesehen, der an 3 gehen wird, und ich ordne es gleich nochmal für euch ein, ist meiner Meinung nach Abdul Carter Edge, beziehungsweise Defensive End von Penn State. Von den Penn State Nittany Lions habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, ist mein favoriertes College. Die Mannschaft, die ich seit 5 Jahren jetzt auch mal mehr, mal weniger aktiv verfolge. Und Abdul Carter ist ein übertrieben geiler Verteidiger. Man könnte sagen, die Giants haben ein Quarterback-Need. Das haben sie in der Free Agency aber eigentlich auch erstmal ad acta gelegt. Man könnte sagen, sie sollten an die Trenches gehen, also entweder an die O-Line oder an die D-Line. Aber ich glaube, wenn du dieses Talent dort hast und Abdul Carter ist ein Best Player Available Pick, den musst du dort nehmen. Was du alternativ machen könntest, wäre runtertraden, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, du lässt dir Abdul Carter nicht durch die Finger gehen. Weswegen ich, by the way, mir gedacht habe, weil das war ein Cointoss oder ist für viele ein Cointoss, ob Travis Hunter oder Abdul Carter an 2 geht, da habe ich meine Entscheidung am Ende durch den Vibe getroffen. Cleveland liegt in Ohio. Cleveland hat einige Ohio State-Spieler und Ohio State und Penn State sind sich nicht grün. Ich habe schon mit Deshaun Watson darauf ein bisschen angespielt, dass okay, meine Nachbarn gehen gerade wild. Dass Cleveland und vor allem die Leute, die dort die Entscheidung treffen, gerade nicht so beliebt sind. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt noch jemand von Penn State an Pick Nummer 2 reinholen werden. Das wäre medial für die Fanbase. Wahrscheinlich, auch wenn Abdul Carter ein sehr, sehr guter Spieler ist, erstmal ein Schlag ins Gesicht. Deswegen Travis Hunter an 2 aus Colorado, Cornerback. Und Abdul Carter geht an 3. Ich habe mich vor 2-3 Tagen noch mit einem mit einem New York Giants Fan unterhalten und der meinte, er hätte wahrscheinlich lieber eine andere Position. Ich sag euch, ihr werdet sehr zufrieden mit dem Mann sein. Und andere Leute sagen, ey, man hat vor 2-3 Jahren Kayvon Thibodeau geholt und der bekleidet ungefähr die gleiche Position. Ja, und es stimmt. Abdul Carter ist trotzdem ein Talent, was man nicht liegen lassen sollte. Kayvon Thibodeau kannst du damit natürlich auch ein bisschen in die Competition bringen, kannst ihn dadurch ein bisschen challengen. Vielleicht stellst du auch das System um und kannst beide spielen. Oder letzten Endes dann vielleicht aus ihm per Trade vielleicht auch nochmal was rausholen. Man weiß es nicht. Es steht noch offen, ob man seinen Vertrag verlängern wird. Und mit einem Signing von Abdul Carter würde man dort auf jeden Fall ein bisschen den Druck erhöhen. Das dazu. An der 4 picken die New England Patriots. Ja, das ewige Tom Brady Team hat einen Rebuild hinter sich, beziehungsweise ist noch komplett drin. Und sie haben sich auf ihren neuen Quarterback Drake May festgesägt. Und deswegen, und das will ich hier dazu sagen, könnte ich mir bei den Patriots auch vorstellen, dass sie etwas, ein paar Picks nach unten gehen würden, also runtertraden, weil dieser Pick vielleicht nicht an der 4 notwendig ist. Dieser Spieler könnte noch da sein, aber auf der anderen Seite kannst du so sicher gehen, weil darüber wird, denke ich, also außer die Giants vielleicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass solange Hunter und Carter auf dem Board sind, dass jemand was anderes picken wird, der kein Quarterback will. Bedeutet, die Patriots haben den Luxus, sich ihren Trommelwirbel O-Liner selbst auszusuchen. Und dort gibt es einige Möglichkeiten. Generell erstmal, warum O-Liner? Ich bin der Meinung, du hast einen jungen Quarterback, du willst ihn beschützen. Du hast die freie Wahl. Du kannst jeden Tackle wählen. Also ein Offensive Tackle, den du haben willst und das solltest du tun. Die Arme sollen nicht lang genug sein, das finde ich ist Quatsch. Will Campbell, Offensive Tackle von LSU. Louisiana State University hat dort sehr, sehr stark gespielt. Ich bin kein Profi, wenn es darum geht, O-Liner zu bewerten. Er wird von den meisten sehr, sehr hoch gehandelt als einer der besten und ich gehe davon aus, ich hab mir so ein bisschen die Werte angeschaut von ihm und das hat mir auch vom Vibe her einfach ein bisschen Patriots gesagt. Lass ihn schon mal spielen, lass ihn hinter dem Veteran Morgan Moses noch ein bisschen was lernen, der Mann ist schon ein bisschen älter und du hast einen stabilen, wichtigen Spieler für die Zukunft gesichert. Und damit gehen wir an die 5. ist ein generischer Call. Die Jacksonville Jaguars picken, und das, glaube ich, liest man auch sehr, sehr häufig, Mason Graham, Defensive Tackle von Michigan. Ergibt viel Sinn. Wird wahrscheinlich nicht so passieren, und das habe ich mir so als Notiz aufgeschrieben, weil ich es vorhin gesagt habe. Es wird nie alles so passieren, wie man es prognostiziert. Und es gibt immer irgendeinen Call, der für jeden ganz klar und ganz einheitlich und ganz wahrscheinlich ist, und genau das wird am Ende dann nicht passieren. Ich gehe mit dem generischen Call, ich sage, es würde Sinn ergeben, du brauchst mit Trayvon Walker und mit Josh Allen in der Defense da noch jemanden. Und ich hab da auch echt einen Genty gelesen, also den ersten Running Back, das finde ich ein bisschen früh und auch bei der Qualität, die sie auf der Position haben, ein bisschen quatschig. Deswegen, ich gehe mit Mason Graham, Defensive Tackle aus Michigan, zu den Jacksonville Jaguars. An der 6, die Las Vegas Raiders. Auch hier ist ein Downtrade möglich, kann ich mir vorstellen, weil hier auch eine Menge möglich ist. Also die Raiders sind generell ein Team immer wieder, alle Jahre wieder, wo ich sehe, dass die Erwartungen von den Fans, der Sinn, was denn gebraucht werden könnte, also nach Needs oder nach dem, wo sie sich verbessern müssten, und auch meine Einschätzung immer sehr, sehr weit auseinandergehen. Die Offense ist neu strukturiert. So. Du hast Skill Positions, also Tight Ends, Running Backs, Quarterbacks und Wide Receiver, wo an dieser Stelle nur der eben angesprochene Ashton Genty sich wohl lohnen würde, ihn an Stelle 6 zu draften. Ich bin aber der Meinung, du hast Raheem Mostert, ist immer noch ein guter Running Back, würde ich jetzt nicht machen. Du hast, ich würde sehr gerne Tyler Warren draften an der Stelle. Aber das ergibt keinen Sinn, weil du hast so wie die letzten Jahre mit Brock Bowers und Michael Mayer auch sehr, sehr gute junge Tight Ends hier rangeholt. Also das wäre dann einfach ein bisschen zu sehr Overload. Wäre für manche Leute auch ein Reach an der 6, dazu kommen wir später noch. Wide Receiver wäre möglich, wäre gut möglich, aber ich habe das Gefühl, die Wide Receiver Klasse, und Klasse sage ich, meint man immer den Jahrgang, der ist tief, und das ist häufig so. Du musst einen Wide Receiver nicht so hoch draften, weil du in späteren Runden, so, also ab der Runde 2, Runde 3, Runde 4, wirst du immer noch vergleichsweise gute Wide Receiver kriegen und solltest dich jetzt vielleicht auf gewisse Positionen berufen, beziehungsweise gewisse Positionen draften, die eher etwas rar sind. Wenn man auf die Defense guckt, könnte man Cornerback picken. Barron wäre möglich, Johnson wäre möglich. Wenn man auf Cornerback gehen würde, würde ich Johnson picken von Michigan. Ich glaube Michigan, oder? Johnson? Hänge ich gerade? Ja, von Michigan. Will Johnson. Nee. Habe ich mich aber dagegen entschieden. Ich gehe mit der O-Line. Habe ich auch in dem einen oder anderen Mock gesehen. O-Liner generell eine Position, die du in der ersten Runde sehr, sehr häufig siehst. Zweitens eine Position, die sehr, 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 sehr wichtig ist. Man denkt immer, das ist ja nur der da irgendwen abhält. Aber das ist der Beschützer und der wichtigste Mann für den Quarterback. Wenn du keine gute O-Line hast, dann kannst du so einen gottverdammt guten Quarterback haben und das wird dir nichts bringen. Schaut in den Super Bowl, ihr werdet verstehen, was ich meine. Patrick Mahomes, unfassbar guter Quarterback, O-Line der Chiefs, schlimm. Und deswegen haben sie oft Small bekommen. Aber deswegen, ich habe gesagt, ich gehe mit der O-Line. Ich habe gesagt, ich will einen Tackle draften. Und ich gehe mit Calvin Banks Jr. Offensive Tackle, Texas Longhorns. Ist ein guter Runblocker. Und wir haben Mostert. Wir haben einen neuen Quarterback in Las Vegas, nämlich Geno Smith. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, irgendwie... Ich will den dort sehen. Ich will den dort sehen und ich mache hier die Regeln, deswegen sage ich, er wird dort gehen. Er ist etwas größer als Mambu, den wir gleich ansprechen werden tatsächlich, und am Ende ist es ein Bye-Pick. an der 7. Und da bin ich wieder versucht, Tight End zu gehen. Wieder will ich Tyler Warren draften. Über den werden wir gleich auch noch sprechen, keine Sorge. Aber nein, die New York Jets, sie werden, also es ist der sicherere Pick, wenn du sagst, du gehst nochmal O-Line. Man hat über die letzten Jahre sehr, sehr viel in die O-Line gesteckt und es ist auch wichtig. Du hast auf den Skill Positions eigentlich ganz, ganz gute Leute. Du hast einen neuen Quarterback dir rangeholt mit Justin Fields, dem jetzt einen 2-Jahres-Vertrag gegeben. Der Mann ist in seiner noch sehr jungen Karriere doch sehr, sehr gestraft durch fehlende O-Lines gewesen. Und deswegen gönne ich ihm hier auch für das neue Team, für die nächste Chance, gönne ich ihm einen jungen O-Liner mehr, nämlich Amad Mambu, Offensive Tackle von Mizzou, von den Missouri Tigers. Den Joke habe ich auch schon mehrfach jetzt gehört. Aber genau, ist ein safer Call. Ich glaube, an 7 ist es ein gutes Ding. Es kann auch sein, dass Mambu zu den Raiders geht und dass die dann Banks nehmen oder dass da jemand anderes nochmal hinfällt. Obwohl man sagen muss, dass die 3 bis jetzt genannten Tackle, nämlich Will Campbell zu den Patriots, Kevin Banks zu den Raiders und Mambu zu den Jets, die 3 Frontrunner für die Position des Tackles in der aktuellen Klasse eigentlich relativ einheitlich sind. Bei den Panthers an der 8, also dass wir es nochmal gesagt haben, New York Jets an der 7 picken Amad Mambu. So. An der 8 kommen die Carolina Panthers und dort hört man auch sehr, sehr viel den Begriff Best Player Available. Der beste Spieler, der noch da ist. Man hat verschiedene Needs, auf die man gehen könnte. Irgendwie würde ich es fühlen, wenn sie auf Running Back gehen würden. Ashton Janty, der Name ist schon häufig gefallen. Weil man hat mit Christian McCaffrey vor einigen Jahren da einen echten Hype in Carolina ausgelöst, den dieses Franchise wahrscheinlich gefühlt noch nie gesehen hat. Es wäre eine Möglichkeit. Ich habe mich dagegen entschieden. Man könnte auf Cornerback gehen. J.C. Horn, sehr, sehr stark. Michael Jackson, ja, heißt wirklich so, ist eigentlich auch eine gute Nummer 2. Also ich kenne ihn von den Seahawks, er war einige Jahre dort und jetzt ist er bei den Panthers mit dem Roster und deswegen ich checke, warum man auch häufiger hört, dass dort der erste, ich sag's mal, reine Corner geht, ne, weil man mit Travis Hunter natürlich so ein Mischmasch hat, wo man noch gar nicht weiß, ob er mit der Corner spielen wird. Also ich check, warum Leute hier Corner hindichten wollen. Ich habe mich auch gegen Corner entschieden. Man könnte sagen Edge, also Defensive End. Williams, Pierce, Stewart. Vielleicht gefällt den Jungs, gefällt den Panthers einer von den Jungs, dann kann es sein, dass sie dort für gehen. Ich würde für Protection gehen. Aber, und das habe ich eben auch schon gesagt, die 3 mit Abstand besten Tackle sind weg. Man hat einen jungen Quarterback mit, der junge Quarterback? Leute. Tut mir das doch nicht an. Ich guck grad nach. Sorry dafür. Für den Verzug raus muss jetzt sein. Es ist Bryce Young. Ich hab die Seite noch nicht geöffnet, das ist Bryce Young. Genau, man hat mit Bryce Young einen sehr jungen Quarterback, der auch schon durch viel Scheiße gehen musste in der kurzen Zeit, die er jetzt da ist, in den 2 Jahren. Und ich würde gerne Protection dort sehen. Wie gesagt, kein Tackle mehr da. Den an 8 es lohnenswert wäre zu picken. Und ich habe ihn jetzt schon auch sehr häufig erwähnt. Ich gehe mit, und das ist ein Vibe-Call, das habe ich nirgendwo bislang so gesehen. Das ist wahrscheinlich auch einfach ein Call, weil ich ihn dort sehen will. Nicht bei den Panthers, sondern sehr hoch gedraftet. Ich gehe wieder mit my man, mit Tyler Warren, Tight End von Penn State. Ich habe natürlich am meisten, wenn ich College in der letzten Saison und über die letzten Jahre gesehen habe, Penn State geschaut und ich liebe den Jungen. Ich liebe den Jungen. Das ist ein sehr, sehr starker Tight End, ein sehr, sehr starker Receiving Tight End. der aber in den wichtigen Momenten auch blocken kann und deswegen auch so eine Minimallösung dafür sein kann, wenn man noch ein bisschen mehr Protection haben will. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass man in den letzten Jahren einen Hype um einen Running Back hatte in Carolina. Die Legende, eine der größten Legenden war ein Tight End, nämlich Greg Olsen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man hier wieder einen blonden, massiven Pass-Catching-Tight End sich ranholen will. Tyler Warren, es wäre ein geiler Pick, würde ich mich freuen. Und damit zweimal Penn State in den Top 10. Wäre fast zu schön, um wahr zu sein. An der Nummer 9 kommen die New Orleans Saints dran. Und da steht viel in der Schwebe. Also da hat man auch schon einiges gehört. Das ist ein ziemlich unsicheres Ding. Ich glaube, da hängt es auch ein bisschen davon ab, wer schon weg ist. Ich glaube, die haben da so ein paar Lieblinge, die noch drinstehen. Ich habe teilweise, Mambu gelesen, also für die O-Line, kann man sich vorstellen. Ich habe von vielen Receiver gehört, aber für Receiver ist es für mich immer noch sehr, sehr früh. Und deswegen, ich bin vor allem der Meinung, du suchst jetzt nicht einen neuen Star-Receiver. Du hast dein Core um Chris Olave, um Rashid Shaheed. So heißt er doch. Rashid Shaheed? Ich meine. Und ich kann mir halt vorstellen eher, dass du in späteren Runden den Receiver-Core noch etwas verstärkst. Aber wie ich es vorhin gesagt habe, die Klasse ist tief. Du musst in der Top 10 auf jeden Fall noch nicht für Receiver gehen. Und deswegen bin ich auf die Defense-Seite gegangen. Und da war wieder die Frage, gehen wir auf Edge oder gehen wir auf DB, also auf Cornerback oder Safety? Safeties werden erfahrungsgemäß auch eher selten so früh gedraftet. Ich habe mich dafür entschieden, ich gehe mit dem ersten reinen Cornerback vom Board. Ich habe ihn vorhin schon angesprochen, er hätte auch zu den Raiders gehen können. Ich sage, es wird Will Johnson, Cornerback, Michigan. Sehr physischer, sehr großer, sehr geiler Cornerback, habe ich Bock drauf zu sehen. Ich mag die Saints nicht besonders, aber es wäre ein guter Pick an der Stelle, würde ich mal so behaupten, würde ich mal so einordnen. Man könnte natürlich auch mit Edge gehen, würde ich auch behaupten, kann man auch später machen. An der 10, die Chicago Bears, meine Freunde. Und die Chicago Bears, ich sage es euch, wie es ist, es hat mir so weh getan, ich wäre so gern für O-Line gegangen. Und ey, vielleicht, nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie hochtraden. Es könnte aber natürlich sein, dass die Raiders crazy gehen, sagen, wir nehmen Ashton Jeddy, scheiß auf unsere O-Line. Könnte passieren oder dass sonst was passiert und hier noch einer der drei vorher genannten Tackle noch da ist, dann würde ich den auf jeden Fall anstelle der Bears nehmen. In meinem Mock ist es hier noch nicht mehr drin und für die weiteren O-Lines, die zur Verfügung stehen, würde ich sagen, kannst du auch an einem späteren Zeitpunkt reingehen, weil die Chicago Bears sind Anfang der zweiten Runde, haben sie zwei Picks aus einem Trade, haben sie da noch einen bekommen, weswegen ich mir auch vorstellen kann, dass du entweder da dich dann für die O-Line bewirbst oder vielleicht ein bisschen Draftkapital zusammennimmst und nochmal jemandem irgendwann im späteren Verlauf der ersten Runde ein Angebot machst, zu tauschen, ne, ein Trade einzufädeln, um dich dann dort in der O-Line zu verstärken. Jenty muss jetzt gehen. So, vor allem, wenn die Bears sollten eigentlich Tackle draften. Ich habe jetzt erklärt, warum sie es wahrscheinlich nicht tun werden dort, wenn alles so bis dato gelaufen ist, wie es bei mir läuft. Und wenn er an der 10 da ist, dann nimm Ashton Jeddy. Klar, du hast DeAndre Swift, so, ist ein solider Running Back, ist aber auch verletzungsanfällig, ist ein Veteran und generell kannst du auch, sieht man in so vielen verschiedenen Franchises, dass zwei geile Running Backs geiler sind als ein geiler Running Back. Deswegen, die Offense wird sehr Spaß machen. Man hat die ehemaligen Nummer 1 Picks fallen mir gerade alle nicht ein. Caleb Williams, danke, den Cornerback. Eine sehr, sehr geile Zukunft vor sich. Man hat sehr viel in der in der Free Agency für die Defense, aber auch für die O-Line gemacht. Sollte man, wie gesagt, nochmal nachrüsten. Trotzdem, aber man hat mit Williams, mit Ashton Jeanty kann man viel Spaß haben, in Kombination mit dem Tight End Cole Kmet, mit DJ Moore, mit Romo Dunze, den man gedraftet hat. Ey, die Bears werden Spaß machen letztes Jahr. Und wie ich sage, ne, vergesst es nicht, ja, sie picken hier Ashton Jeanty, weil kein Tackle mehr da ist. Sie werden aber das Thema Tackle noch angehen in diesem Draft. Das müssen sie noch. Und das sollten sie auch. Alles andere wäre unverantwortlich. An der 11. Die San Francisco 49ers. Ich kann sie nicht leiden, aber ich werde ihnen trotzdem einen sehr, sehr geilen jungen Spieler hier in meinem Mockdraft zuordnen. Die Frage, Defensive Tackle, einer der größten Needs. Ich finde, für Harmon oder für Nolan ist es noch zu früh. Generell Defensive Tackle, da muss schon ein Ausnahmetalent da sein, dass jemand zu früh geht, so wie letztes Jahr Jalen Carter beispielsweise. Das hat man dieses Jahr nicht unbedingt. Cornerback oder Edge? Meine Frage, weil die Defense ist auf jeden Fall das, was man angreifen muss bei den 49ers. Und für Cornerback, die Klasse ist auch tief. Der erste ist vom Board. Wenn er vielleicht da ist, hier unser Will Johnson, dann kann man das sich überlegen. Ich habe mich dann doch dazu entschlossen, die Edge anzugreifen. Und sie gehen für Georgia, sie gehen für einen sehr, sehr starken, jungen Prospect, den sie weiterentwickeln können. Und zahlen sie nicht alles immer. Also ich habe von vielen gehört und er ist auf einigen Draftboards gefallen, weil er nicht so die Überzahlen im letzten Jahr produziert hat. Aber er kommt von Georgia und bei Georgia musst du dir die Raps halt auch teilen und du kannst gar nicht so viel Sex machen, weil deine Mitspieler eben dieses Hex dir auch wegnehmen können. Also, es ist eine Mischung aus Skill und Potenzial und leider ist sie in diesem Team sehr gut, vor allem in der Defense, vor allem, wenn du einen Mentor wie Nick Bosa oder im zweiten Layer mit Fred Warner haben kannst. Ich habe ihn noch nicht genannt. Edge-Verteidiger von der University of Georgia, von den Bulldogs, geht für mich an Stelle Nummer 11 zu den San Francisco 49ers, Michael Williams. An der 12, und das ist auch wieder ein reiner Cointoss, da kannst du doch absolut nicht sagen, was da passieren wird. Die Dallas Cowboys oder die Jerry Jones Cowboys könnte man sie auch nennen. Ich habe in der ganzen Erfahrung, die ich mit dem Draft über die Jahre gesammelt habe, in Bezug auf die Cowboys 3 Regeln gelernt. Best Player Available, laute Charaktere und Trenches, also Offense, O-Line und D-Line. Best Player Available, sie wären so klassischer Kandidat, um Ashton Jeanty zu picken. Er ist schon weg. Sie brauchen keinen Running Back. Doppelt. Okay, sie brauchen keinen Running Back. Ich habe mich verlesen. Sie brauchen keinen Quarterback, sonst würden sie Shedeur Sanders picken. Ein Name, der sehr, sehr viel diskutiert wird. Bei mir tatsächlich bislang hier aber noch nicht aufgetaucht ist. Shedeur Sanders, Quarterback von Colorado, Sohn von der NFL-Legende Neon Deion Sanders, der dort auch sein Coach ist. Der fällt bei mir. Der fällt bei mir, beziehungsweise er wurde mir meiner Meinung nach zu hoch stilisiert, als der könnte Top 3 gehen oder der wäre Nummer 1 Pick. Das ist alles Medien gemacht, finde ich. Er ist kein Nummer 1 Pick. Er wird in der ersten Runde gehen, aber nicht an 12, weil die Cowboys ja auch keinen Quarterback brauchen. Der Stolz der Cowboys sind die Trenches und ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Ich würde mich über Tyler Booker, den Offensive Guard von Bama, freuen. Und es würde sehr, sehr viel Sinn ergeben. Man muss in der Interior O-Line einiges noch nachbessern. Also, was mache ich? Ich gehe mit Shamar Stewart, Edge von Texas A&M. Es ist immer wieder ein Spaß für die Cowboys zu picken, weil am Ende bei den Cowboys so sehr wie bei keinem anderen Franchise in der NFL der Owner das Sagen hat. Jerry Jones, ein sehr, sehr alter, aber ein sehr herrischer Owner, Milliardär, der in seiner Franchise immer entscheidet, wo es am Ende hingeht. Und ich kann mir vorstellen, es ist ein Edge, der im Bundesstaat Texas gespielt hat. Das ist sehr viel Prestige für die Franchise, für den Spieler auch, für die Dallas Cowboys. Und er hat physisch überzeugt. Und wer ist ein anderer junger Edge, den die Cowboys, ich glaube, auch an 12 oder vielleicht doch an 11 in den letzten Jahren gepickt haben? Micah Parsons, einer der besten Pass-Rusher der Liga. Jetzt könnten viele behaupten, das wäre Overload und das würde ja gar keinen Sinn machen. Man hätte doch schon seinen Star-Pass-Rusher. Und ich gegenargumentiere mit Jerry Jones. Natürlich. Ich würde es vielleicht auch anders machen. Das ist ja irgendwie so ein Vibe-Pick. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sowas passiert. Ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht, also ich würde es ein bisschen als Reach, ein bisschen sehr früh betrachten. Ich würde ihn vielleicht eher so, ja, 5, 6, 7 Picks später gehen sehen. Aber ich sag die Cowboys gehen dafür. Und wer ist der Nutznießer davon? Die Miami Dolphins. Weil die freuen sich darüber. Ich habe das Gefühl, die Miami Dolphins hätten sehr, sehr gerne Calvin Banks, der in meinem Mock-Draft hier schon an 6 gegangen ist, zu den Raiders. Und deswegen gehen die Miami Dolphins, freuen sich, dass die Cowboys es nicht getan haben und nehmen Tyler Booker, Offensive Guard von Alabama. Ich glaube, es wäre bei den Dolphins relativ wahrscheinlich gewesen, auf die O-Line zu gehen, auf die O-Line-Verbesserung zu gehen, aber spätestens seit dem Retirement, also dem verkündeten Ruhestand von dem Tackle Terron Armstead, war es unumgänglich. Unumgänglich, und ich finde es sehr, sehr wichtig. O-Line ist generell wichtig. Du hast einen sehr verletzungsanfälligen Quarterback, einen sehr gehirnerschütterungsanfälligen Quarterback mit Tua Tagovailoa, und du musst alles daran setzen, dass der Junge fit bleibt. Irgendwie. Und deswegen pickst du, auch wenn manche Leute sagen würden, für Tyler Booker ist es ein bisschen früh, ist egal. Du gehst dafür. Du musst für die O-Line gehen. Meine Meinung. Die anderen Needs kannst du auch später angehen. An der 14. Boah, was mache ich denn jetzt? In 99 von 100 Mock-Drafts steht für die Indianapolis Colts an der 14 Tyler Warren drin. Aber den habe ich doch jetzt schon weg. Ja, wie gesagt, es war ein Vibe-Pick. Es war auch ein bisschen ein Willens-Pick, dass Tyler Warren in der Top 10 geht. An der Position wird sich nichts ändern. Tight End wirkt sehr schlüssig. Es ist wieder sowas, was alle sehen. Am Ende wird was ganz anderes passieren, aber ich gehe mit Colston Loveland, dem Tight End von Michigan. So, guter Junge. Wenn alle meinen, dass die Colts Tight End gehen, dann werde ich mich jetzt nicht aller Mel Kiper oder Stephen A. Smith dagegen stellen, sondern sage, okay, dann Colston Loveland an 14 zu den Indianapolis Colts. Meine Stimme versagt langsam, lasst mich mal kurz einen Schluck trinken. Ah, besser. Wir haben noch 2 Picks. Nämlich an der 15. Die Atlanta Falcons. Und zu den Atlanta Falcons, ja, die wurden ein bisschen ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Nein, so schlimm ist es nicht. Man hat Grady Jarrett abgegeben. Man hat generell, wie die letzten Jahre, eine Up-and-Down-Defense. Ich würde schon sagen, muss Defense gehen. Man könnte auch O-Line gehen, sehe ich an der Stelle hier nicht. Man könnte noch das und man könnte noch dies. Ich würde sagen Edge, und da gibt's einige Möglichkeiten, für die du in der Situation noch gehen kannst. Wer ist bislang gegangen? Michael Williams ist gegangen und Shemar Stewart ist bei mir schon vom Board. Bedeutet, ich hab so ein bisschen unterschieden zwischen James Pierce Jr. von Tennessee und zwischen Donovan Ezeiraku von Boston College. Und es ist ein Vibe-Pick, ne? Es ist ein Vibe-Pick, und ich gehe, wie ich schon bei Cleveland gesagt habe, dass Cleveland sich niemand aus Penn State ranholt, gehe ich nicht mit einem in Charlotte, also in Carolina aufgewachsenen Spieler, wenn wir über Atlanta sprechen. Für Leute, die nicht so im US-Sport drin sind und hier jetzt gerade noch zuhören, dieses Rivalitätsdenken ist doch schon vorhanden. Am Ende ist natürlich kompletter Cap. Wenn der Spieler passen würde, dann würden sie sich für ihn entscheiden. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, Donovan Ezeraku, Edge von Boston College, zu picken, für die Atlanta Falcons. Der Mann hat vor allem letzte Saison noch mal ordentlich abgerissen, hat eine Menge Sacks erzielt, ich glaube 18 oder so, also geisteskrank viele Sacks. Und die nicht nur gegen, keine Ahnung, Fallobstmannschaften wie Western Kentucky. Klar, dort hat er, ich glaube, 3 Sacks gehabt, aber er hatte auch 3,5 gegen Pitt. Er hatte 2 gegen Michigan State, 2 gegen Florida State. Der Junge wird dort einfach mal ein bisschen brillieren, einfach mal ein bisschen den Rost von der Gefahr der Defense von den Atlanta Falcons ein bisschen abschütteln und einen guten Job machen. Ich freue mich auf ihn. Wird ein guter Junge. Und an der letzten Stelle, die wir heute hier besprechen, sind die Arizona Cardinals an 16. Und da gab es wieder 2 Möglichkeiten, was man hätte machen können. Man könnte für Edge gehen. Das ist jetzt aber jetzt mittlerweile auch schon 4-mal passiert. Ich würde behaupten, ja, man könnte, und ich habe ihn eben angesprochen, für Pierce gehen, für James Pierce Jr. Oder man geht für Receiver. Weil, bedenke, der erste Receiver ist noch nicht vom Board. Wir haben immer noch keinen Receiver gedraftet. Und, Spoiler, es wird passieren. Meiner Meinung nach sollte es passieren, beziehungsweise ich kann es mir vorstellen, dass hier der erste Receiver vom Board geht, nämlich mit Tetrora McMillan. Ich habe ihn voll falsch ausgesprochen. Ich habe mir vor der Aufnahme ihn extra nochmal 3-4 Mal angehört, wie man ihn ausspricht. I'm sorry, ich heb die Schere. Er kommt aus Arizona. University of Arizona. Leute, ich habe mir das gar nicht, ich hab das gar nicht nach dem Vibe zusammengepickt, aber es ergibt so doppelt und dreifach Sinn, weswegen ich sehr, sehr zufrieden bin, diesen Pick hier zu tätigen. Du hast letztes Jahr alles auf die Karte gesetzt und Marvin Harrison Jr., ich glaube, hat 4 gepickt. Das war hilarious. Hilarious, krass, so früh einen Receiver zu picken. Es hat sich gelohnt. Marvin Harrison Jr. hat 885 Yards in seiner Rookie-Season geholt. Sonst hast du noch Michael Wilson mit 548 Yards gehabt. Aber ansonsten waren deine stärksten Passempfänger dein Tight End und dein Running Back. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass du den Receiver-Raum nochmal ein bisschen aufpolstern willst, um deinen Quarterback Kyler Murray die besten Chancen zu geben. Er ist an dieser Stelle noch da, McMillan, und wenn bis zur Mitte, so ungefähr bis zu 16, 17, kein Receiver gefallen ist, dann wird es dort an der Stelle passieren. Kann ich mir gut vorstellen. Wir geben den ersten Receiver rein und beenden damit den Mock-Draft für heute. Reicht mir auch langsam, ey. Stimme kackt ab. Wenn ihr nicht eingeschlafen seid, dann gebt mir doch gerne Feedback darauf. Wer den Rest meiner ersten Runde gerne noch hören will, ich werde ihn, das mache ich jedes Jahr so, am Tag vor, also wahrscheinlich dann am Donnerstag im Laufe des Tages auf Instagram posten. Könnt ihr gerne vorbeischauen, wie gesagt, auch gerne Feedback dalassen, wenn ihr im Thema drin seid. Vielleicht habe ich diejenigen doch ein bisschen abgeholt, die sich durch die Folge gequält haben oder sich jetzt das erste Mal damit auseinandergesetzt haben. Es war ein Flaccos Takeover. Ich habe keine Ahnung, wie die Folge heißt. Da mache ich mir gleich Gedanken zu. Ansonsten, nächste Woche mit einem Gast. Habe ich es schon anmoderiert mit wem? Nein, ich glaube nicht. Nächste Woche gibt es nochmal einen Sport-Podcast. Manche werden gerade mit dem Kopf schütteln. Andere werden sich freuen auf den ersten Gast in OG Niners History, den guten alten J-Town. Die Vocals, die jede Folge hier beginnen lassen. Jay wird mit am Start sein. Die NBA Playoffs haben angefangen und wir werden dort über die erste Runde sprechen, über den Verlauf, über das, was wir uns vorstellen können. Wir werden vielleicht hier und da nochmal ein paar Faxen machen. Wer Jay kennt, der weiß, mit dem Mann kann man auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben. Ansonsten in 2 Wochen kommt dann auch nochmal ein Gast. Dazu werde ich dann, denke ich, nächste Woche nochmal was sagen. Und wir sagen nochmal gute Besserung an Olli, gute Besserung Gordo und gab dich wohl. Ich hoffe, du bist demnächst wieder fit. Und um die Folge hier abzuschließen, wo ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, verdienen die Leute, die für die NFL hier sind, auch ein NFL-Meme zum Ende der Folge. Deswegen passt auf euch auf, seid lieb zueinander, macht's gut, bis nächste Woche und Mac Jones!